SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Baustelle Notre Dame. Lässt sich Vergangenheit rekonstruieren? Das wollen wir fragen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Noch waren die Flammen nicht gelöscht, da hatte Frankreichs Präsident Macron schon zum Wiederaufbau der Kathedrale von Notre Dame aufgerufen. Noch schöner solle es werden. Und in 5 Jahren solle es auch schon fertig sein, sagt er. Aber wer Historisches rekonstruiert, errichtet bekanntlich immer auch ein Stück weit anderes und Neues. Wir wollen also nach handwerklichen, nach technischen, nach materiellen Aspekten fragen, aber auch, was und wozu bauen wir da eigentlich auf? Warum betreiben wir umstrittenen Wiederaufbau, etwa auch des Berliner Stadtschlosses, der Dresdner Frauenkirche, der Garnisonkirche, der Berliner Museumsinsel? Neigen wir am Ende vielleicht zu einer romantisierenden Rekonstruktion, weil uns etwas fehlt? Oder führt das gar zum historischen Disneyland und versperrt es gar den Weg für Neues? Das wollen wir fragen. Gäste, dies zu tun, sind der Historiker Professor Dr. Jörn Leonhardt. Er lehrt in Freiburg neuere und neueste Geschichte Westeuropas. Bei uns ist auch Professor Dr. Andreas Summer. Er ist Philosoph an der Universität Freiburg. Er ist Herausgeber des kritischen Nietzsche-Kommentars. Und die erste Frage soll an die Münsterbaumeisterin in Freiburg gehen, die Architektin Yvonne Faller. Frau Faller, die Kulturstaatsministerin und auch die Dombaumeisterin zu Köln, Schock Werner, waren gerade in Paris. Sie haben sich ein Bild gemacht. Deutsche Kräne, Baukräne sollen helfen kommen. Der Denkmalschutz auf der Ile de la Cité und der Umweltschutz werden ausgesetzt stellenweise. Hat sie schon jemand um ihre Hilfe gefragt?
Konkret ist keine Frage an uns ergangen, aber ich glaube, es besteht jetzt erstmal die Notwendigkeit, rauszukriegen, wo man Hilfe braucht. Denn im ersten Augenblick geht es ja darum, den Bestand zu sichten, den Zustand zu bewerten. Und dazu braucht es technisches Know-how. Und ich finde es ganz gut, dass wir da eine zentrale Stelle jetzt haben, an die die ganzen Vorschläge jetzt gehen können. Denn jeder kommt gutmeinend. So viele Menschen auf der ganzen Welt wollen helfen, wollen die Steine härten, wollen sie trocknen, wollen Holz liefern, wollen Messgeräte verkaufen. Und es muss jetzt etwas kontrolliert werden.
Also ich verstehe recht, Sie sagen, erstmal muss eine gründliche Schadensaufnahme gemacht werden.
Ja.
Was sind dann die nächsten Schritte? Der Wiener Dombaumeister hat neulich in einem Interview gesagt, bitte keine Plastikwasserspeier aus 3D-Drucker verwenden, weil 5 Jahre Wiederaufbau ist ein bisschen arg knapp gerechnet. Stimmen Sie zu?
Ich finde es jetzt schon fast etwas ironisch, wenn mein Wiener Kollege das sagt, denn die Wiener haben 1945 innerhalb von 5 Jahren ihr Dach wieder aufgebaut. Also die Wiener wüssten genau, wie es geht. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Korrektur oder eine Ergänzung zum Titel. Es geht hier nicht um den Wiederaufbau von Notre Dame. Notre Dame, das Gebäude steht. Es geht darum, das Dach zu reparieren und das Gewölbe zu reparieren. Aber ich würde jetzt nicht vom Wiederaufbau einer Kirche sprechen.
Aber immerhin ist ja auch die Frage, ob im Rahmen des Wiederaufbaus dann auch die Holztürme wieder zur Geltung kommen oder nicht eine ganz andere Lösung passiert. Wenn man wiederaufbaut, Herr Leonhardt, an den Historiker die Frage und so etwas, man konnte lesen bei Notre Dame, das brennende Herz Frankreichs, die Mitte brennt, also es waren sehr pathetische, große Worte. Was wird da auch aufgebaut und warum ist das so wichtig?
Naja, es geht natürlich einerseits um eine auch konkrete Situation, in der sich Frankreich gerade befindet. Denken wir nur an die Gelbwesten-Proteste. Übrigens die Gelbwesten, die den Arc de Triomphe 2 Wochen nach den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs in Teilen verwüstet haben. Es geht um die Frage von so etwas wie einer französischen Identität, aber natürlich auch um Selbstvergewisserung. Wir haben ja sofort die großen, wenn Sie so wollen, Containerbegriffe gefunden und gehört. Nicht nur das Mittelalter, es wurde sofort das Abendland zitiert, Europa wurde zitiert. Macron hat sofort von einem Wir gesprochen. Wir bauen auf, wir schaffen aus Notre Dame etwas, was noch schöner sein wird als die historische Kirche. Also sehr ein fast pompöser Wir-Begriff. Es wirkt fast so wie ein Versuch einer vielleicht neuen Union, mit der man natürlich auch versucht, auf die sehr paralysierte, an vielen Stellen auch sehr dislozierte französische Gesellschaft zu reagieren. Insgesamt geht es aber, und das ist das Spannende für mich als Historiker, um eine Frage, was ist eigentlich Bestand? Was ist Erbe? Mit welchem Erbe haben wir es eigentlich zu tun? Was kann man festhalten? Was ist eigentlich eine Rekonstruktion? Was ist eine Restauration? Was ist eine Konstruktion? Und damit sind wir natürlich, wenn man so will, bei den Grundfragen dessen, was moderne Gesellschaften zusammenhält. Und das sind Fragen, die man sich eben auch im 19. Jahrhundert gestellt hat, als Victor Hugo mit dem berühmten Roman Notre Dame, so könnte man sagen, das Mittelalter neu erfunden hat. Und genau in diesen Debatten steht das, was jetzt passiert.
Da ist ein Dach abgebrannt, sagt Frau Völler zu Beginn unseres Gesprächs. Und es geht nicht um die Rekonstruktion einer ganzen Kirche, sondern das Wortfeld, Herr Sommer, legt es nahe. Da fehlt uns offenbar mehr als nur ein Dach. Ein ganzes Obdach scheint zu fehlen. Also es geht auch ein Stück weit drum, ob wir noch behütet sind oder nicht.
Ja, das ist vielleicht ein wenig viel Projektion in dieses eine Gebäude, aber Leonhard hat das ja schon ausgeführt. Ganz offensichtlich können solche Gebäude quasi zu symbolischen Orten werden, in denen sich dann die gesamte Identität in Anführungszeichen eines solchen Landes verdichtet. Und natürlich sind sie besonders dankbar dann, wenn sie quasi eine Freifläche darstellen, auf die man eigentlich alles projizieren kann. Denn niemand will in die Zeit zurück. Die Zeit war, als die Kirche gebaut und fortgebaut wurde. Es will wahrscheinlich auch niemand wirklich ins 19. Jahrhundert zurück, als die großen sozusagen ideologischen Arbeiten mit dieser Kirche geschahen. Victor Hugo wurde von Herrn Leonhard genannt. Viollet-le-Duc als jemand, der die Kirche dann quasi neu gotisiert. Auch das will man nicht wirklich. Aber das Versprechen scheint da zu sein, dass etwas Altes heute uns Bestand oder Obdach gibt. Und dieses Versprechen hat jetzt im Falle von Notre-Dame in der speziellen Situation in Frankreich doch etwas sehr Verführerisches.
Frau Völler, gehen Sie mit, was Herr Sommer macht? Wollen wir wirklich nicht ins 19. Jahrhundert zurück? Oder ist das nicht gerade Ihr Job, wenn Sie nicht gerade dafür bezahlt, so weit zurück zu rekonstruieren, wie es irgend geht?
Nein. Mein Job ist, am Freiburger Münster den Erhalt des äußeren Steinwerkes zu gewährleisten. Und es hat natürlich erstmal konstruktive und statische Hintergründe. Das hat aber in zweiter Linie natürlich auch formale Hintergründe. Und ich denke, dass wir inzwischen schon auch eher trennen müssen zwischen Inhalt und Form. Wir wollen nicht in die Lebenswirklichkeit des 19. Jahrhunderts zurück, aber der ein oder andere findet die Formenvielfalt des 19. Jahrhunderts vielleicht etwas spannender als die Formenreduktion der Moderne. Und das ist für sich gesehen auch ein eigener Wert. Wenn wir jetzt von Rekonstruktion oder von Wiederherstellung sprechen, dann muss man sich immer überlegen, was man da macht und was sind Originale. Und alles, was keine Kopie eines vorhergehenden Teils Stück ist, ist letztendlich ein Original. Viollet-le-Duc hat einen neuen Vierungsturm aufgebaut. Der sieht völlig anders aus als der mittelalterliche, der im 17. Jahrhundert abgebrannt ist.
Also der war damals auch neu?
Der war damals völlig neu. Und auch da sage ich jetzt als Architektin und Münsterbaumeisterin, es ist für mich durchaus legitim zu überlegen, in welcher Form man jetzt diesen Vierungsturm aufbaut. Man könnte eine Kopie des 19. Jahrhunderts nehmen, man könnte aber genauso gut beim Vierungsturm sagen, wir machen eine neue, wir gewinnen eine neue Form, die vielleicht unserer Zeit entspricht, die unseren technischen Möglichkeiten entspricht, aber sie muss sich mit dem gesamten Bauwerk in irgendeiner Art und Weise verbinden. Sie muss auch einen Sinnzusammenhang geben. Und das ist für mich immer so ein Problem, wenn man jetzt anfängt bei Notre Dame, was als Gotteshaus gebaut wurde, was ein Wahrzeichen für Frankreich ist, jetzt anfängt zu sagen, ja, soll man nicht noch das Dach aus Glas machen? Braucht man ja Photovoltaikzellen da drauf? Ist es eine Stahlkonstruktion? Soll man Flachdach machen, um das touristisch besser zu nutzen? Von solchen Überlegungen halte ich nichts, weil es keinen inhaltlichen Zusammenhang gibt. Und beim Vierungsturm, da muss man sich überlegen, welchen Zeigefinger Gottes will unsere heutige Zeit hier und dann zeigen. Wenn man sagt, im 19. Jahrhundert, Viollet-le-Duc ist vielleicht auch davon ausgegangen, dass er einfach ein technisches Meisterwerk mit neugotischen Formen anführt. Ich weiß nicht, wie groß sein religiöser Input da war. Aber wir haben ja ganz wenig inhaltliche Aussagen in dieser religiösen Form, der wir Ausdruck verleihen können. Und deshalb finde ich eine neue Form für den Vierungsturm schon sehr spannend.
Sie haben uns interessante Aspekte und Impulse gerade gegeben. Und zwar, es gibt keinen inhaltlichen Zusammenhang bei einer neuen Konstruktion und der religiöse Input, von dem sprachen Sie. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs auch den Stephansdom erwähnt, weil das hölzerne Dach 1945 abgebrannt ist und man dann jetzt, wie wir wissen, ein bekanntes, buntes Dach gemacht hat. Auch beim Kölner Dom nach dem Zweiten Weltkrieg wurde bekanntlich von dem Bildhauer Mattery Bronzetüren gemacht, und zwar aus alten Bronzetüren, die eingeschmolzen wurden. Wir erinnern uns an das jüngste Werk, das große Glasfenster von Gerhard Richter aus dem Jahr 2007, das auf Betreiben der Dombaumeisterin installiert worden ist. Und es spricht doch, Frau Faller, sehr viel auch für neue Lösungen, oder nicht?
Natürlich, wenn sie besser sind als die alten.
Herr Leonard, 1905 ist das Laïcité-Gesetz verabschiedet worden. Streiten wir deshalb so begeistert über Notre Dame und ähnliche Aufbauprojekte, weil sich hier quasi säkularer Staat und Kirche noch einmal versöhnlich begegnen? Kann das sein?
Ja, die Frage ist, wie lange sie sich so versöhnlich begegnen. Denn wir haben doch sehr schnell gemerkt, dass die Idee von Macron über diesen Wiederaufbau oder die Rekonstruktion, wie auch immer wir das nennen, so einfach gar keinen Konsens herzustellen ist. Die, wenn man so will, sozialpolitischen Kontroversen haben ihn schnell eingeholt, als über die Frage der Spenden von französischen Milliardärsfamilien sehr schnell gestritten wurde. Ich glaube, dieses Gesetz über die Laizität, die Trennung von Staat und Kirche von 1905, spielt in Frankreich bei diesen nationalen Bauten, die zugleich eben Kirchen sind, immer eine Rolle. Und bei den ganz großen Kathedralen hat ja auch der Staat die Verantwortung übernommen. Aber interessant finde ich eher, wie früh dieses Problem schon im 19. Jahrhundert beginnt. Wir dürfen nicht vergessen, 1861 organisiert Thomas Cook, diese Reiseagentur, die ersten großen, wenn man so will, touristischen Pauschalreisen nach Paris. Und Notre Dame ist sozusagen ein Ziel dieser Reisen. Und ich glaube, Ende der 1860er Jahre beklagt sich der Pariser Erzbischof, dass täglich über 1000 Ausländer die Kirche besuchen. Und er registriert, befremdet schon zu diesem Zeitpunkt, dass es sehr viel mehr Touristen sind, die Notre Dame besuchen, als Gläubige. Ich glaube, was wir bei Notre Dame erkennen, und das gilt ja auch für andere französische Gebäude, denken wir nur an das Pantheon oder denken wir an die Tuilerien, aber natürlich bei profanierten Kirchen oder bei Notre Dame ganz besonders, ist diese Verbindung von nationaler Projektion, denken wir nur an die großen Staatsbegräbnisse, die in Notre Dame stattfinden, und einer Geschichte Notre Dames als Gotteshaus. Und in dieser Spannung ist in gewisser Weise eben auch der Kampf von Staat und Kirche aufgehoben und etwas davon scheint in vielen dieser jetzigen Debatten auf. Also nehmen Sie nur die Reaktion der Linkssozialisten, der Kommunisten von Mélenchon, der sehr schnell nach dem Brand gesagt hat, diese Kathedrale ist ein nationales Symbol, aber nicht im christlichen oder katholischen Sinne, sondern weil es das französische Volk war, das diese Kathedrale aufgebaut hat. Das erinnert sozusagen an den demokratischen Egalitarismus, der ja auch in Notre Dame schon ein bisschen angedeutet ist, sozusagen nicht der Katholizismus, sondern der Weg zur Egalität. Das heißt, Sie können diese ganze Frage, was in dem Bau steckt, wie einen Text darüber lesen, was Frankreich sein soll. Und das ist eine große Diskussion, die mit der Französischen Revolution beginnt, vielleicht sogar früher, und die jetzt durch diese Debatte um das, was an die Stelle der Zerstörungen treten soll, im Grunde genommen fortgesetzt wird. Das ist eine Debatte mit einer langen historischen Vorgeschichte.
Herr Sommer, was tun wir da eigentlich? Der Philosoph Löbe hat mal sehr schön gesagt, der Denkmalschutz ist auch bei uns groß geworden oder entstanden, weil uns unsere Moderne ein bisschen zu rasant überholt hat und viele Dinge unvertraut geworden sind und die Menschen, so sagte er mal sehr einfach, sich nicht mehr auskennen. Rekonstruieren wir so gerne, weil wir nochmal so ein paar Inseln haben wollen, wo wir sagen, da kennen wir uns aus, das hat was mit uns und unserer Geschichte zu tun?
Das ist sicher das eine Versprechen, das damit verbunden ist, wenn wir uns auf das Alte beziehen und das Alte wieder erstehen lassen wollen oder um jeden Preis erhalten. Man kann sich ja leicht andere Kulturen vorstellen, wo es überhaupt keinen Wert an sich des Alten gibt. Emphatische Teile der kulturellen Moderne haben ihr Selbstverständnis darin gefunden, das Alte wegzuschaffen und möglichst eine freie Sicht zu bekommen und die sozusagen Kreativität des Menschen darin gesehen, die Horizonte, die weggebrochen sind, neu zu vermessen. Ich würde nicht sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo ein, sagen wir mal, fetischistischer Bezug auf das Alte generell herrschend geworden ist. Aber das Alte scheint doch gewisse Orientierungsversprechen zu geben. Und wie ja Herr Leonhard und Frau Faller gerade ausgeführt haben, hat natürlich das Alte im Fall von Notre Dame den besonderen verführerischen Reiz, dass so vieles darauf projizierbar ist. Also man kann es sowohl verstehen als großes Symbol der katholisch-französischen Christenheit, man kann es verstehen als großes großes Symbol der Grande Nation. Man kann es offensichtlich auch verstehen, eben als schon Fußstapfe zur in der Revolution dann programmatisch gewordenen Egalité. Man könnte es natürlich auch verstehen, das wäre ein Argument fürs Abreißen. Man könnte Notre Dame auch verstehen als ein Fanal der Unterdrückung von Menschen über Jahrhunderte, die quasi in Frondienst gezwungen waren, diese Kirche aufzubauen, anstatt dass Häuser oder Schulen oder Straßen gebaut worden wären. Aber diese Stimmen sind zumindest jetzt im Hinblick auf die Frage des Wiederaufbaus, nicht der Kirche, Sie haben es ja vorhin gesagt, Frau Faller, sondern des Wiederaufbaus des Daches, doch sehr, sehr marginal.
Frau Faller, erklären Sie mir doch mal, was heißt eigentlich originalgetreu rekonstruieren? Wenn Sie was rekonstruieren und im Jahr 2019 gucken müssen, dass Sie sowohl Material als auch Handwerker als auch Techniken und so weiter irgendwie wieder herbekommen. Oder schreiben Sie dran, sieht so aus wie alt, ist aber eigentlich von heute, da klebt ja kein Schild dran. Was heißt originalgetreu rekonstruieren?
Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Idee ist das Original. Also jemand, der die eine Idee hatte, wie sich Gotik ausdrückt und der eine Form verleiht, dann kann man das durchaus mit neuen Materialien genauso wieder bauen, weil man dann die Idee rekonstruiert hat. Und bei den ganz alten...
Also ja, auch mit Gussstein oder Beton?
Ja, wenn Sie im Sinne der Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit argumentieren, schließt sich Beton aus. Ich sehe das jeden Tag bei uns am Münster. Meine letzten 13 Jahre waren geprägt von der Erkenntnis, dass immer, wenn moderne entwickelte, weiterentwickelte Materialien eingesetzt wurden, haben die in absehbarer Zeit zu neuen Schäden geführt. Wir sind am besten damit gefahren, wenn wir uns auf das alte System eingelassen haben, den gleichen Sandstein, wenn wir den noch finden, und das ist auch kein großes Problem, die gleiche Mörtelrezeptur oder die ganzen Zutaten, Zuschlagstoffe, die es in heutiger Zeit gibt, das alte Schmiedeeisen und kein modernes Edelstahl, was angeblich nicht rostet. Wenn wir da einfach das nehmen, was die damals hatten, dann fahren wir da am besten. Also es gibt jetzt technisch, außer einem Blitzableiter und einer Brandmeldeanlage, würde ich sagen, keine Verbesserung für das Bauwerk selber. Das ist für sich ein geschlossenes, perfekt funktionierendes System. Und keiner kann mir sagen, wenn das nach 800 Jahren bröckelt, dass das einfach ein schlechtes System ist. Unsere neuen Systeme werden diese 800 Jahre niemals erleben. Also das ist so mein Alltagsgeschäft, dass ich mich auf das verlasse, was meine Vorgänger gemacht haben, von der Materialwahl her. Was das Formale betrifft, da kann man durchaus immer wieder überlegen, an welcher Stelle greife ich ein? Wie viel von Originalen in dieser Art und Weise sind da? Wenn noch viele da sind, kann ich auch mal eines, was beschädigt ist, neu machen und kann dem sogar die Handschrift unserer heutigen Zeit geben. Das merken Sie nicht. Ich weiß es und Generationen nach mir, die ihre Bauforscher dahin stecken, die können das vielleicht auch erkennen. Aber es fügt sich in das gesamte System ein. Von daher ist es Bewahren kein ängstliches Bewahren und alles genauso machen wie vorher, sondern es ist mit Respekt vor dem Bauwerk, vor seiner langen Lebenszeit, dieses Bauwerk immer wieder zu stärken und zu stützen und ihm das zu geben, was es braucht. Und es braucht ganz selten einen neuen Ausdruck. Und das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Wenn wir jetzt, ich nehme jetzt wieder das Freiburger Münster, weil ich mich da jetzt ganz gut auskenne, wenn wir jetzt eine völlig neue Form der Gläubigkeit entwickeln würden und müssten sagen, die drückt sich auch baulich, architektonisch anders aus, dann bin ich überzeugt, würde man sich auch über das Alte hinwegsetzen und muss sagen, das Neue muss sich ausdrücken. Da wird es aber gar nicht brauchen. Es gibt wenig neue Kirchen, die haben ihre eigene Formensprache. Aber wir müssen nicht die Kathedralen umbauen, weil wir ein neues Verständnis von Gott und von Religion haben. Und es gibt so wenige Zeugnisse aus der alten Zeit. Wenn Sie mal die Masse des Gebauten nehmen und dann mal klassifizieren, aus welcher Zeit was besteht, dann finde ich, dann können wir schon an den wenigen mittelalterlichen Bauwerken festhalten und schauen, dass wir die weiter in die Zukunft tragen müssen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir in alten Steinen versauern.
Also ich habe gelernt und auch verstanden, die Moderne heilt nicht nur zwingend, sondern sie erzeugt auch was anderes, nämlich moderne Schäden. Okay, es braucht selten einen neuen Ausdruck, sagen Sie. Stellen Sie sich damit dem Neuen nicht doch in den Weg?
Nein, muss ich ja nicht. Wenn es was Neues braucht, dann kann man das ja auch machen. Es gibt an den ganzen Kathedralen, die sind ja über die Jahrhunderte immer verändert worden, umgebaut worden, an die neuen Bedürfnisse angebaut worden. Und das meinte ich, wenn man jetzt an den Kirchen neue Nutzungen bräuchte, wird man sich das überlegen. Und im Denkmalschutzgesetz bei den Kirchen ist es so, dass die Riten des Gottesdienst schlagen die Denkmalpflege. Das heißt, wenn im Inneren von der Kirche aus bestimmte Veränderungen gewünscht werden, weil es aus der Religion und aus der Nutzung kommt, hat der Denkmalschutz da keine Handhabe, das zu verhindern.
Aha, das heißt, wenn der Liturgieausschuss sagt, wir brauchen hier eine ordentliche Lichtanlage, weil das Evangelium nicht ordentlich ausgeleuchtet ist, dann müssen Sie einfach mitziehen.
Das ist kein liturgischer Grund.
Ja, okay, ich bin jetzt nicht so, so firm darin,
aber im Prinzip,
merken, worauf ich hinaus will.
Also, neue Formen der Gottesdienste, wenn die Eingriffe in die Architektur verlangen, kann das umgesetzt werden, ja.
Herr Leonhard, ist doch interessant. Wir haben gegenwärtig ja auch ziemlich viel Streit, auch in der Bundesrepublik, um eine ganze Reihe von Wiederaufbauprojekten. Potsdamer Garnisonkirche, da gibt es eine große Bürgerbewegung, gerade auch in diesen Tagen, April 2019, gegen Wiederaufbau, gegen Militarismus, der sich darin spiegelt, gegen die Tatsache, dass da ein gewisser Adolf Hitler 1933 drin war. Wir könnten auch die Frauenkirche nennen, die, glaube ich, der Museumsmanager Martin Roth mal ein barockes Disneyland genannt hat. Wir könnten über die Museumsinsel sprechen, wir können über das Berliner Schloss sprechen. Wir haben im Moment einen ziemlichen Hang, ziemlich viel wieder aufzubauen und nehmen gerne in Kauf, dass das teilweise ein bisschen Disney-hafte Fassaden sind, oder?
Ja, aber das sind natürlich jetzt schon sehr unterschiedliche Dinge, die Sie erstmal in einen Topf geworfen haben. Es macht schon einen Unterschied, ob ich mir etwa den Umgang mit dem Reichstag angucke, wo man ja sehr intensiv darauf geachtet hat, dass etwa die Graffitis der russischen Soldaten erhalten wurden. Also sozusagen eine Art der archäologischen Rekonstruktion, die ja auch bei der Frauenkirche eine große Rolle gespielt hat. Oder das Braunschweiger Schloss, wo man sozusagen vorne eine Fassade hat und hinten dran ist ein großes Einkaufszentrum, wo sie im Grunde genommen auch die Bedingungen von moderner, man könnte sagen kapitalistischer Konsumkultur mit integriert haben. Das sind schon sehr unterschiedliche Dinge. Aber klar ist, immer dann, wenn wir uns um dieses Problem Rekonstruktion, Restauration unterhalten, wenn wir darüber debattieren, geht es um unseren Umgang mit Erbe, mit Selbstvergewisserung. Ich würde sagen, mit den Schichten der Zeit, mit den Sedimenten, denn die meisten dieser Gebäude, das ist ja auch eben in dem Gespräch mit Frau Freller, finde ich, sehr klar geworden, erlauben es uns ja nicht zu sagen, wann ein Original ist, sondern das sind ja in vieler Hinsicht Überschreibungen, Hybridisierungen, Amalgamierungen, fast so wie bei einem mittelalterlichen Palimpsest, wo ein mittelalterlicher Beschreibstoff eben auch mehrmals überschrieben werden kann und wir dann die Spuren des Älteren auch im Früheren erkennen können.
Kölner Dom wurde 600 Jahre gebaut und das Querhaus ist aus dem 19. Jahrhundert.
Ganz genau, und trotzdem würden die meisten heute davor stehen und sagen, boah, das ist aber jetzt Mittelalter. Also das ist vielleicht eben das, was man, würde ich mir jedenfalls als Historiker wünschen, doch ein bisschen freilegen kann. Wie viel an unseren Vorstellungen, was alt ist, was Geschichte ist, was Tradition ist, was Erbe ist, eben doch auch Konstrukt in seiner eigenen Zeit war. Und der Kölner Dom in seiner eigenen Zeit der 1840er Jahre ist ein Symbol der von Preußen durchaus geschickt gelenkten Nationalstaats- oder mindestens der Nationskampagne für eine Rolle Preußens, eine proaktive Rolle Preußens in einem sozusagen komplizierten Weg zu einem deutschen Nationalstaat, komplizierter dadurch gemacht, dass der preußische Herrscher ein Protestant ist und die Rheinlande katholisch sind. Also es ist ein kompliziertes Zusammenspiel von vielen Dingen, so wie die Gotik, so wie Notre Dame im 19. Jahrhundert entdeckt wird, nicht als ein transnationales, sozusagen universalistisches Mittelalter, sondern mit der ganz klaren, fast würde ich sagen, Kampfbotschaft, die Gotik ist die französische Architektur, so wie Goethe 1773 bei der Entdeckung des Straßburger Münsters für sich entdeckt, nein, die Gotik ist eine deutsche Baukunst. Das sind im 19., im späten 18., im 19. Jahrhundert auch Kampfbegriffe und sie stehen im Kontext der Nationsbildung, der Nationalstaatsbildung. Und sie haben erstmal mit der vielleicht naiven Vorstellung, das ist aber jetzt Mittelalter, gar nichts zu tun. Und ich finde, man muss dafür ein bisschen sich einsetzen, diese unterschiedlichen Zeitschichten, diese Sedimente freizulegen. Und wenn man das tut, dann begreift man auch, dass diese, wenn man so will, Sinnstiftungen fast immer Kontroversen auslösen. Das ist schon im 19. Jahrhundert so. Viollet-le-Duc bekommt sozusagen Widerspruch von John Ruskin, der sagt, nein, du baust eigentlich da Dinge, die es vorher gar nicht gegeben hat. Und die Ruine ist unter Umständen finden das viel authentischere. Das heißt, diese Debatten sind gar nicht nur in unserer eigenen Gegenwart geschichtspolitische Debatten, sondern es sind Debatten um Formen der Aneignung, der Nationalisierung, die im 19. Jahrhundert schon fröhliche Urstände feiern. Und das Mittelalter, das wir da heute sehen, ist an vielen Stellen eben ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts. Und dazu, glaube ich, muss man im Augenblick oder daran muss man im Augenblick immer wieder erinnern, um auch dieser Hypostasierung des Nationalsymbols, die Hypostasierung einer ungebrochenen Kontinuität französischer Nationalgeschichte, doch nochmal etwas anderes entgegenzusetzen.
Die Beispiele, die Sie geben, Herr Leonhard, glaube ich, zeigen sehr gut, wie unterschiedlich die sozusagen Aneignungsformen sind, dass man also auf das Antike, das Alte nicht einfach nur guckt als etwas, dem wir uns unterwerfen müssen, dass irgendeine traditionale Autorität über uns hat und wir sind dann klein und gebeugt im Schatten der großen Kathedralen und im Schatten der großen Paläste, sondern es gibt ganz unterschiedliche Formen und ganz unterschiedliche Situationen, aus denen heraus wir uns auf diese alten Gebäude beispielsweise oder überhaupt auf das Überkommene in irgendeiner Form beziehen. Und das kann höchst kreativ sein im Umgang. Und natürlich ist es auch immer wieder faszinierend und zugleich gefährlich, wenn denn entsprechende alte Bestände in Anspruch genommen werden, um zum Beispiel gegenwärtige politische Ideologien oder dergleichen zu unterfüttern.
Herr Sommer, fortschrittlich ist heute, wer ganz besonders Originalgeschichte wiederherzustellen meint?
Ob das fortschrittlich sein soll, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass eine gewisse Entspanntheit im Umgang mit dem Überkommenen durchaus angeraten ist. Also wir sollten schon fragen, wenn wir bewahren, ob das noch in einem Funktionszusammenhang mit unseren heutigen Lebensbedürfnissen steht. Frau Faller hat vorhin ja deutlich gezeigt, dass jetzt im Falle des Freiburger Münsters etwa natürlich der gottesdienstliche Vollzug, der gottesdienstliche Gebrauch dieses Gebäudes immer noch im Vordergrund steht, auch wenn es schön ist, dass viele Touristen das Münster auch noch besuchen und kunsthistorisch Interessierte sich daran ergötzen. Aber wenn wir dann für ein Gebäude keine Funktion mehr haben, also für mich ist schon das Beispiel, vielleicht bin ich einfach ein bisschen weit weg von der Hauptstadt, der Aufbau dieses Schlosses, das nicht mehr existierte in Berlin, wo man eigentlich nicht fragte zunächst einmal, was die Funktion ist, und dann kommt die Funktion quasi daher als nachträglich aufgesetztes, aufgepfropftes, weil man halt eben keinen preußischen König mehr hat, den man da unterbringen könnte. Da fragt man sich natürlich dann, was sind die Motivationshintergründe, um so etwas zu propagieren. Aber wie Herr Leonhard vorhin auch sagte, man muss bei jedem einzelnen Gebäude sich anschauen, wie es gemacht wird und dass man keine Disneyland-Assoziationen wecken sollte, ist auch klar, wobei ich nichts gegen Disneyland und dergleichen gesagt haben will. Also ich finde das im Europapark in Rust immer ganz nett, da im Schatten des Kolosseums, das natürlich ein Plastikkolosseum ist, zu spazieren, ohne dass vielleicht alle, die da sind, wissen, dass es sich jetzt hier nicht um originalgetreue römische Steine handelt.
Sagt Andreas Ost-Sommer, Philosoph aus Freiburg. Bei uns ist auch Jörn Leonhard, Historiker an der Universität in Freiburg. In diesem SWR2-Forum Baustelle Notre-Dame lässt sich Vergangenheit rekonstruieren. Yvonne Faller, die Münsterbaumeisterin in Freiburg, versuche ich jetzt mal zu ärgern und hoffe auf Ihren Widerspruch, Frau Faller. Rekonstruktion, haben wir gelernt, kann inneren und äußeren Schaden nicht tilgen oder auslöschen. Müsste es dann Ihnen, so wie es Herr Leonhard eben gesagt hat, mehr historisieren? Also mein Lieblingsbeispiel ist das neue Museum Berlin von David Chipper. Da ist eine Betontreppe drin, in einem klassizistischen Bau von Stühler, es sind Ziegelwände drin und die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg auch noch. Also jede Schicht ist lesbar, finde ich klasse. Sie nicht, oder?
Doch, ich finde die Schichten, die da sind, lesbar zu lassen, sehr gut. Und Herr Leonhard hat ja auch den Reichstag angeführt, finde ich auch den Umgang mit dem Bauwerk inklusive der neu geschaffenen Kuppel war eine gute Lösung. So sehe ich das auch in Berlin. Die Frage ist nur, was tun wir als Ausdruck unserer heutigen Zeit, um dem Gebäude unseren Stempel aufzudrücken? Und da ist für mich schon die Frage auch, dass die Abwägung zwischen dem Alten und dem Neuen von gewissem Respekt begleitet sein sollte. Da kann man jetzt schon überlegen, ist eine nackte, brutale Betontreppe in diesem Umfeld, ist das die Aussage unserer heutigen Zeit? Wenn man damit einverstanden ist, ist es so. Für mich ist schon auch nochmal die Frage, was würden Sie machen, wenn Sie in einem alten Haus wohnen, barocke Treppe aus Holz, zwei Stufen sind kaputt, Da wird man die ja auch nicht mit Beton oder Titanstahl ersetzen, sondern wird versuchen, das Holz zu ersetzen und damit die Treppe als Ganzes wieder erlebbar zu machen. Aber es gibt hier keine Heilslehre. Es gibt nicht die eine richtige Antwort, die für alle und an jeder Stelle immer die gleiche ist. Ich finde, man kann darüber reden, aber man soll nicht immer die Rekonstruktion verteufeln. Und man soll auch nicht jede Weiterentwicklung verteufeln, sondern man muss es sich anschauen. Und ich finde, diese Verantwortung, auch Herr Leonhard hat das schon angeführt, der Umgang mit unserem Erbe, das ist was, was wir immer wieder reflektieren müssen. Was hat uns geprägt? Wie viel von dem ist noch da? Und ich sage auch in Bezug auf das Freiburger Münster, wenn das den Menschen nicht mehr wichtig wäre, das Münster, oder irgendwann mal nicht mehr wichtig sein wird, dann wird man es auch nicht mehr erhalten, dann wird es zerfallen. Dann braucht es auch keine Denkmalpflege oder Denkmalschutzgesetze, das wird dann einfach nicht mehr finanziert. Und ich denke, man sollte es nicht verteufeln, wenn die Menschen an Formen und Erscheinungsbildern festhalten, die ihnen vielleicht vertraut sind. Manche unterstellt man, dass sie vielleicht zu bequem sind, sich mit Neuem zu beschäftigen. Aber sie sind auch manchmal einfach nur schön. Und das ist ein Wert an sich. Und den gilt es auch zu erhalten.
Ich merke, es fällt mir nicht leicht, Sie zu ärgern. Ich versuche nochmal ein Brikett nachzulegen, was Sie gerade eindrucksvoll als Respekt geschildert haben. Was antworten Sie, wenn ich sage, was Sie Respekt nennen, ist Mutlosigkeit?
Das dürfen Sie. Das dürfen Sie gerne von Ihrer Warte aus so sagen. Aber ich habe wenig Verständnis dafür, wenn man sagt, ich will auf Teufel komm raus was Neues machen. Ich finde, das Neue braucht auch irgendeine eigene Qualität, nur weil es neu ist, ist es nicht besser. Und wenn ich was Altes wegtue und was Neues hin, finde ich, muss es einem Vergleich standhalten können.
Ich finde, der Reichstag ist doch ein ganz gutes Beispiel, wo das eine das andere auch nicht ausschließt. Also wo man auf der einen Seite das Gebäude auch in seinen unterschiedlichen Zeitschichten noch gut erkennen kann, aber wo es gelingt, das Gebäude, wenn man so will, auch in die Moderne zu transportieren, sich dem Gebäude zu nähern. Und wir wissen doch, wie viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, das gedauert hat. Welche Bedeutung etwa die Verhüllung durch Christo hatte, um dieses Gebäude auch nochmal aus diesem Dunstkreis des bösen Wilhelminismus herauszuholen. Wie lange über die Frage einer Kuppel gesprochen worden ist. Was ist eine Kuppel in einer demokratischen Gesellschaft? Aber natürlich ist der Unterschied zwischen Notre Dame und dem Reichstag, dass wir es bei Notre Dame mit einer Kirche zu tun haben und damit natürlich mit einem ganz anderen Begriff von, wenn man so will, Tradition, Koselleksch gesprochen, mit Wiederholungsstrukturen. Und da fällt, glaube ich, diese Diskussion um Erbe, um Wiedererkennbarkeit nochmal anders aus als bei einem Parlamentsgebäude. Aber prinzipiell, glaube ich, gibt es schon auch Möglichkeiten, das eine mit dem anderen zu verbinden. Und ich als Historiker finde es immer spannend, wenn es solche, wenn man so will, im produktiven Sinne Stolpersteine gibt. Wenn Menschen etwa in Dresden sind, ich habe das selbst ein paar Mal erlebt, die noch nie in dieser Stadt waren und sich dann fragen, warum sind manche Steine an dieser Kirche dunkler. Und man könnte sagen, mit einem solchen Blickstolperstein beginnt dann vielleicht auch ein anderer Blick auf ein Gebäude, auf seine Vernarbungen, auf die Zeitschichten. Und so etwas wünsche ich mir. Das muss nicht an allen Stellen so brachial sein wie Chipperfield im neuen Museum. Aber Chipperfields Idee, dass man über eine solche auch Kontrastierung ins Nachdenken kommt und vielleicht eben auch sozusagen, dass eine gewisse Rauigkeit braucht, das finde ich, kann man schon erkennen. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich würde mir für Notre Dame wünschen, dass es eben das von Frau Faller angesprochene gibt, nämlich das Nachdenken, an welchen Stellen man vielleicht ganz exemplarisch eben auch sagt, das ist jetzt nicht der Wiederaufbau einer Kathedrale aus dem 19. und schon gar nicht aus dem 13. Jahrhundert, sondern es ist auch eine Neuanverwandlung eines Gebäudes mit einer langen Geschichte in unserer Jetztzeit. Und dann muss man über dieses Erbe nachdenken. Und wenn man über Erbe nachdenkt, streitet man immer. Das ist nichts Neues und das tut Gesellschaften auch gut. Zu glauben, dass man da schnell einen Konsens stiftet, das ist illusorisch. Das hat auch im 19. Jahrhundert selten funktioniert.
Das zeigt, wie schwierig diese Metapher des Erbes ist. Erbe ist nichts, was uns notwendig zu irgendetwas verpflichtet, sondern man muss sich verhalten zum Erbe. Man muss es evaluieren. Man kann es womöglich auch ausschlagen. Erbe ist eine ganz problematische Kategorie, so leicht uns das im historischen auch im denkmalschützerischen Kontext von den Lippen geht. Und wir müssen uns immer fragen, was wollen wir mit dem Erbe? Ist das Erbe etwas, was uns belastet? Ist das Erbe etwas, was uns befreit? Wie gehen wir damit um? Auch wer ist es? Also natürlich bei Kirchen stellt sich die Frage, wenn wir die rekonstruieren oder restaurieren, ist sozusagen die Erbengemeinschaft, die Gemeinschaft der Gläubigen, die den unmittelbaren funktionalen Zugriff auf das Gebäude haben, oder ist es die Menschheit? Bei Notre Dame würde man zumindest von der Nation der Französischen zu sprechen geneigt sein im französischen Kontext. Aber das ist auch nicht so klar, wer denn eigentlich hier der Erblasser ist und wer die Erben sind, die dieses Erbe zu verwalten haben. Und jetzt sieht man ja in Frankreich in der Diskussion, wie viele unterschiedliche Erbansprüche es gibt, wer alles sich zum Erben berufen sieht und mit welcher Begründung.
Es ist UNESCO-Weltkulturerbe. Also von daher alle.
Es ist UNESCO-Weltkulturerbe, aber Sie haben völlig recht. Aber man sah eben auch wunderbar, wie Macron versucht hat, diese Debatte sozusagen zurückzuführen auf eine sehr spezifische Nationalgeschichte Frankreichs mit universalistischem Anspruch. Und die Pariser haben vielleicht nochmal eine spezifische Sicht auf diese Dinge. Also auch da sehen wir eigentlich, wie bei allen Memorialprozessen, nicht die eine Erinnerung, sondern im Grunde genommen ganz unterschiedliche Ebenen, die dann situativ einzusetzen sind. Also ohne Zweifel bei, ich weiß nicht, 14 Millionen ausländischen Touristen und UNESCO-Weltkulturerbe gibt es eine große Prise Globalisierung in diesem Bauwerk, ohne Frage. Aber auffällig war doch, wie stark sich nochmal, also fast wie bei der Kathedrale von Reims nach 1918-19, nach ihrer Zerstörung, ein ganz nationalfranzösischer, fast kulturpatriotische Emphase entwickelt hat, die im Grunde genommen in diesem Wiederaufbau auch so eine Art von nationalem Projekt sehen wollte und wie schnell das eben dann auch zu ganz anderen Reaktionen führt. Ich glaube nicht, dass solche Stiftungen von nationalen Gemeinschaftsprojekten lange anhalten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Man kann in Frankreich jetzt schon erkennen, wie kontrovers diese Diskussionen geführt werden.
Wobei bei Notre Dame ist schon gerade interessant, dass in diesem Falle ja offensichtlich tatsächlich die Weltöffentlichkeit sich zu diesem Weltkulturerbe bekannt hat. Dass wir jetzt heute im SWR ein paar Wochen später darüber diskutieren, ist schon bezeichnend. Also hier scheint das Stichwort UNESCO-Weltkulturerbe dem Namen gerecht zu werden. Ich wage zu bezweifeln, dass wenn dieses gleiche Schicksal den Naumburger Dom getroffen hätte, der seit jüngstem ja auch Weltkulturerbe der UNESCO ist, dass dann auf France Culture in ein paar Wochen eine entsprechende Sendung laufen würde, wie jetzt auf SWR 2.
Beim Kölner Dom vielleicht schon. Und vielleicht. Bei der Kathedrale von Reims haben sie 1919 und in den folgenden Jahren eine internationale Spendenkampagne. Der Wiederaufbau wird wesentlich durch amerikanische Spenden finanziert. Das war, wenn man so will, ein Weltkulturerbe, bei dem es übrigens, avant la lettre, so müsste man sagen, bei dem es übrigens schon 1919 eine intensive Diskussion gibt, soll man nicht die zerstörte Ruine stehen lassen, um das Verbrechen der Deutschen als angebliches Kulturvolk sozusagen in alle Ewigkeit bestehen zu lassen. Also viele der Diskussionen, von denen wir glauben, sie sind jetzt brandneu, finden wir eigentlich in historischen Situationen des 18., 19., frühen 20. Jahrhunderts immer wieder. Da ist auch manches, was sich durchaus wiederholt.
Könnte es denn sein, dass das wirklich manchmal auch dem Neuen massiv im Wege steht?
Ich muss nochmal darauf zurückkommen, auf die Masse des Gebauten. Wenn wir jetzt wirklich nirgends neu bauen würden, dann würde ich Ihnen völlig recht geben. Wenn die Hälfte der Substanz, die wir haben, alt ist und wir die nicht antasten, hätten Sie völlig recht. Aber im Verhältnis wird es ja immer weniger. Es wird zunehmend ja auch älter und wir verlieren einiges von dem, was da ist. Von daher habe ich da aber überhaupt keine Bedenken, das Wenige, was wir noch haben, zu halten. Und Neues gibt's jeden Tag genug. Ich will jetzt da nicht die Zahlen bemühen, wie viele Fußballfelder voll. Die Schwerpunkte haben sich ein bisschen verlagert. Die großen Highlights, diese Superzeichen, die werden jetzt vielleicht nicht in Deutschland gebaut. Da muss man ein bisschen weiter nach Osten gehen. Aber Masse, Baumasse, ganz besondere, ganz neue, unabhängig von allem, was bisher war, entsteht jeden Tag genug.
Darf ich zum Schluss noch mal ein Plädoyer für fehlende Stufen halten? Weil mir gefällt das Bild eigentlich ganz schön, denn das ist sowas auch wie ein Kernbild auch der Romantik. Romantik ist ohne Ruinen undenkbar und das romantische Denken ist ein Denken in Fragmenten. Es gibt das berühmte Athenäumsfragment von Schlegel, wo er sagt, viele Werke der Alten sind Fragment geblieben, viele Werke der Neuen sind es von Anbeginn. Also eine ganze Epoche von Kunst und Kultur fußt ja darauf, dass etwas unfertig ist, dass eine Stufe fehlt. Ich bleib mal in dem Bild. Das Fehlen der Stufe, Frau Faller, kann man doch auch produktiv nutzen, oder nicht?
Ja, natürlich. Ich sage ja, es ist freigestellt. Die Frage ist nur, ob es auch gut ist.
Dafür gibt es ja Beispiele. Nennt man Postmoderne.
Ja.
Also ist nicht jedermanns Sache, ne? Gebe ich gerne zu.
Aber es ist eine eindeutige Antwort auf diese abgeräumte Moderne. Dass man sagt, diese Verarmung in der Form, die hat ja leider auch noch gepasst, also der Formanspruch, sagen wir, eine elitäre ästhetische Vorstellung von Architekten und Künstlern, wurde dann aufgrund der Geldarmut nach dem Zweiten Weltkrieg zur Grundlage dieses Bauens ohne all das, was ein Gebäude auch vielleicht schön machen könnte. Und es wurde eine Masse von Bauwerken geschaffen in einer ästhetischen Vorstellung, die eigentlich für Einzelgebäude vorgesehen war, eine elitärere Veranstaltung. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn so zwei Dinge, die nicht zusammengehören, dann zusammen umgesetzt werden. Aber mit dem kunstvollen oder künstlerischen Umgang mit einer Substanz, dass ich sage, wie macht es mit der Treppe? Ich habe eine alte Eichentreppe, jetzt füge ich ein Buchenbrett ein und dann sieht man diese eine Stufe, die ist eben hell, oder mache ich da eine Natursteinplatte hin? Also ist die Frage, will ich künstlerisch überhöhen, dass hier ein Defekt war, oder will ich sie einfach nur sanieren und sagen, Treppe, du bist dann nachher wieder als Ganzes erfahrbar, du bist ein Gesamtorganismus und man sieht gar nicht, wo du deine Probleme hattest. Und diese Frage kann man von Fall zu Fall, und da stimme ich Herrn Sommer voll zu, es kann nicht ideologisiert werden. Man muss immer überlegen, an welchem Objekt bin ich dran, welchen Wert hat es und was füge ich dem zu. Und gerade im Zuge unserer Diskussion zu Nachhaltigkeit ist jetzt gerade ein bisschen verdrängt worden vom Klimawandel, aber Nachhaltigkeit war ja die letzten Jahre ein Schlagwort, was gerade beim Bauen ganz wichtig war. Da finde ich, diese Nachhaltigkeit, die fordert uns, die erzwingt eigentlich auch einen intensiven Umgang, ein Nachdenken mit dem, was wir da haben. Denn da steckt so viel Lebensenergie drin, da steckt Energie drin. Und die einfach nur so zu vernichten, aus Jux und Dollerei, sollte man sich überlegen.
Herr Leonhard, verlangt zu viel, wer sich durch Wiederaufbau von Berliner Schlössern oder von Reichstagen oder von Notre Dame erhofft, Zerbrochenes oder Getrenntes möge wieder zusammenfinden, also in Frankreich die Nation oder in Deutschland das geteilte Deutschland und so weiter?
Es hat immer diese Hoffnung gegeben. Das ist, glaube ich, in die Geschichte vieler Bauten eingeschrieben. Nehmen Sie den Kölner Dom, nehmen Sie das Pantheon in Paris, nehmen Sie Notre Dame. Aber als Historiker würde ich doch sehr skeptisch reagieren, ob man damit Gesellschaften zusammenführt. Die Geschichte solcher Unterstellungen, dass man Unionen, Gemeinschaftsgefühl sozusagen langfristig stiftet durch solche Bauprozesse, da zeigt der Blick in die Geschichte doch eher, wie schnell aus den Deutungsangeboten eben auch Deutungskämpfe werden. Und die Hoffnung von Macron, sozusagen die Plusieurs France zusammenzuführen in einem großen gemeinsamen Projekt, ich glaube, das hat eine relativ kurze Halbwertszeit. Trotzdem sind diese Kämpfe, die es oder Kontroversen, die es um solche Projekte gibt, finde ich ungemein aufschlussreich, weil sie natürlich sehr viel darüber sagen, wo Gesellschaften stehen, wie sie sich mit Erbe auseinandersetzen, vielleicht auch nach welchen Kriterien sie solche Bauten in die Gegenwart übersetzen wollen. Und das, glaube ich, ist eine spannende Debatte, aber davon so etwas wie kollektive Konsensstiftungen zu gewinnen, abzuleiten, das halte ich für problematisch. Es gibt Ausnahmen, das wäre etwa der Wiederaufbau der Kathedrale von Reims, aber man wünscht sich ja nun weiß Gott keinen Krieg, um sozusagen ein solches nationales Wiederaufbauprojekt begründen zu können. Das hat dann in den 20er Jahren einigermaßen funktioniert, aber ich glaube, in Frankreich erleben wir doch eher, wie sehr schnell die großen politischen, die großen sozialen, durchaus auch die großen kulturpolitischen Debatten zurückkommen und diesen vielleicht sehr situativen Moment des Erschreckens, dass da etwas Altes, Gewachsenes verloren gegangen ist, auch wieder überdeckt.
Sagt Jörn Leonhardt, der gerade ein dickes, gutes Buch über den zerbrechlichen Frieden und die Weltordnung nach 1918-19 vorgelegt hat. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg und mit uns in diesem SWR2-Forum über die Baustelle Notre Dame lässt sich Vergangenheit rekonstruieren, sprach auch Andreas Ost-Sommer, Professor für Philosophie in Freiburg, und Yvonne Faller, die Münsterbaumeisterin und Architektin, war auch bei uns. Und Ihnen allen Dank für dieses Gespräch. Am Mikrofon Michael Köhler.